Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Meier. Hallo. Thüringen steht nach der Landtagswahl eine schwierige Regierungsbildung bevor. Kann Ministerpräsident Bodo Ramelow dennoch weiter regieren? Darüber spreche ich gleich mit unserem Landeskorrespondenten. 3 Wochen nach dem Terroranschlag in Halle versucht die Stadt wieder zur Normalität zurückzufinden. Nicht ganz so einfach, darüber berichtet unser Landeskorrespondent von Sachsen-Anhalt gleich. Und wir fragen, wohin mit unserem Atommüll? Auf der Suche nach einem Endlager für Deutschland hat es jetzt einen Workshop gegeben, in dem vor allem junge Menschen zu ihrer Meinung befragt wurden. Die Landtagswahl in Thüringen vom Wochenende schlägt so einige Wellen. Warum wählen so viele Menschen und gerade auch junge Menschen eine Partei, die von einem Rechtsextremen angeführt wird? Das ist so eine Frage, auf die verzweifelt eine Antwort gesucht wird. Was tut die SPD endlich gegen ihren weiteren Niedergang? Und droht der CDU ein ähnliches Schicksal, wenn sie weiter von Kanzlerin Angela Merkel und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer geprägt wird? In Thüringen wiederum stellen sich die noch Regierungsparteien die Frage, wie bei den schwierigen Mehrheitsverhältnissen eine neue Regierung gebildet werden kann. Die bisherige rot-rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken hat ihre Mehrheit verloren. Heute haben Vertreter dieser 3 Parteien zusammengesessen und beraten, wie es nun weitergehen soll. Unser Landeskorrespondent für Thüringen, Henry Bernhard, hat die Gespräche beobachtet. Ja, wie geht es denn jetzt weiter für rot-rot-grün, Herr Bernhard?
Ja, wie Sie gerade sagten, die Parteispitzen von Rot-Rot-Grün haben sich heute erstmals getroffen und es gab dann recht klare Aussagen. Zunächst erstmal von der Vorsitzenden der Linkspartei, Susanne Hennig-Welsow.
Wir alle 3 haben uns dazu verständigt, dass wir weiter zusammen in diesem Land Politik gestalten wollen und das auch in Regierungsverantwortung. Wir 3 sind uns einig, dass Bodo Ramelow der nächste Ministerpräsident in Thüringen sein soll. Und für uns alle 3 steht fest, dass wir heute die Tür aufgemacht haben, für die CDU und auch für die FDP uns zu unterstützen.
Das war eine sehr konkrete Einladung von ihr an die CDU und die FDP zu Gesprächen. Aber man weiß natürlich auch, dass es nicht schnell gehen wird. Wolfgang Tiefensee, der Vorsitzende der SPD, sagte dazu:
Das wird sehr schwer. Und deshalb sind wir dankbar, dass es Signale aus der CDU gibt, eine von uns geöffnete Tür zu nutzen, um in wie auch immer geartete Gespräche einzutreten.
Wie auch immer geartet, das heißt, es ist alles noch offen.
Es hat ja schon im Vorfeld geheißen, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow plant, mal mit dem Spitzenkandidaten der CDU, Mike Moring, zu reden. Was könnte denn so ein Gespräch bringen?
Na, erstmal will man überhaupt miteinander reden. Es gab ja die Situation noch nicht, dass die CDU so schwach war, dass sie mit den bisher üblichen Partnern überhaupt nicht könnten, nicht mal rechnerisch. Und Mike Moring hat ja schon am Wahlabend sehr widersprüchliche Aussagen gemacht. Einerseits sagte er, wir werden keinesfalls mit Linken oder der AfD kooperieren. Und andererseits sagte er mir aber auch im Gespräch:
Und da hat auch keiner ein Rezept in der Schublade liegen, weil das bisher unvorstellbar war. Die Wähler wollten ja offensichtlich, dass die üblichen Modelle ohne Mehrheit sind und sich was Neues gefunden wird. Und das muss man jetzt gemeinsam abwägen. Und wir haben einen Arbeitsauftrag von unseren Wählern dafür erhalten, dass es eine stabile Regierung gibt.
Da hat sich Mike Moring ziemlich weit rausgeragt. Er wurde ja auch zurückgepfiffen in Berlin und in Erfurt. Nun gibt es seit Stunden die Fraktionssitzung im Landtag der CDU. Es scheint da viel zu besprechen zu geben.
Die CDU und die FDP haben aber auch gesagt, sie würden nicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten wollen. Läuft dann alles auf eine Minderheitsregierung hinaus?
Das denke ich schon. Aber die Frage ist natürlich, was heißt Zusammenarbeit? Also die CDU sagt ja, wir werden Ministerpräsidenten Ramelow nicht zur Macht verhelfen. Aber man könnte ja auch beim 3. Wahlgang bei der Wahl zum Ministerpräsidenten einfach rausgehen. Und dann würde auch ein Ministerpräsident Ramelow gewählt werden. Denn die CDU will sich ja ihrer staatspolitischen Verantwortung stellen. Das haben sie immer wieder betont. Und dann, wenn ein Ministerpräsident einmal gewählt ist und eine Regierung steht, eine Minderheitsregierung, dann ist ja auch Zusammenarbeit auf Sachebene möglich. Das müsste keine offizielle, keine förmliche Duldung sein. Man kann ja einfach miteinander arbeiten, ohne das so zu nennen. Die FDP sagt nun, sie würden gerne Minderheitsregierung Koalitionsregierung mit der CDU machen, das ist eher eine Lachnummer. Die hätten zusammen 27%, wenn die FDP überhaupt reinkommt, weil das noch nicht ganz feststeht, weil sie nur mit 5 Stimmen über den 5% drüber sind. Das heißt, es sieht nach einer Minderheitsregierung aus, aber das kann noch sehr lange dauern, bis man soweit ist.
Sie sagen, das ist eine Lachnummer, CDU und FDP zusammen. Gäbe es denn sonst noch einen anderen Plan C zu der Minderheitsregierung aus Linkspartei, SPD und Grünen?
Ja, es gibt ja weder Plan B noch C. Der Vorteil in Thüringen und auch der Nachteil ist natürlich, dass wir Zeit haben, weil es keine Frist gibt, bis zu der ein neuer Ministerpräsident gewählt sein muss. Aber wenn sich die Parteien jetzt nicht irgendwie zusammenfinden in einer Duldung einer Minderheitsregierung, dann könnte die Lösung ja nur Neuwahlen sein und die will eigentlich auch keiner haben. Oder die FDP ändert noch ihre Meinung. Immerhin gibt es jetzt schon Stimmen in der FDP-Fraktion, dass man ja vielleicht doch mit Rot-Rot-Grün irgendwie reden könnte.
Apropos sich ändernde Meinungen. Interessant ist ja auch, wie sich die CDU verhalten hat. Sie haben es ja gesagt, Spitzenkandidat Mike Moring hat zunächst eine Kooperation mit der Linken nicht ausgeschlossen. Offensichtlich ist er dann aber ja wohl von der Parteispitze zurückgepfiffen worden, schließt jetzt eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei aus. Kann die thüringische CDU da auf Dauer ihre Distanz zur AfD noch halten?
Einige würden es sicher ganz gern versuchen mit der AfD und mit der FDP gemeinsam, aber auch die hätten keine Mehrheit. Aber ich denke mal, da wäre das rote Licht in Berlin und auch in Erfurt noch kräftiger. Mit Höcke steht einer der radikalsten Männer der AfD an der Spitze des Landesverbandes. Selbst die CDU-Wähler wollen mehrheitlich lieber mit den Linken sprechen. Und es gibt auch eine Umfrage, 2/3 der CDU-Wähler würden diese Partei nicht mehr wählen, wenn die mit der AfD kooperieren würde. Von daher sieht es nicht so aus, als ob sich da irgendetwas ergeben würde.
Dankeschön für diese Einschätzungen. Unser Landeskorrespondent für Thüringen, Henry Bernhard, war das. Drei Wochen ist es jetzt her, dass ein junger Mann aus rechtsextremen, antisemitischen Motiven heraus versucht hat, einen Anschlag auf die Synagoge in Halle zu verüben. 2 Menschen sind erschossen worden, die dem Mann eher zufällig in den Weg kamen. Eine Passantin und ein Handwerker, der in einem Dönerimbiss stand. Dieser Imbiss steht in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle, die sich in den letzten Jahren zum Ausgeh- und Szenepunkt entwickelt hat. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat sich in dieser Straße nach dem Anschlag umgehört und hat versucht zu erfahren, wie die Anwohner die schreckliche Tat bisher verarbeitet haben.
Die Ludwig-Wucherer-Straße in Halle an der Saale wurde benannt nach dem gleichnamigen Industriellen. Mitte des 19. Jahrhunderts hat der einstige Stadtrat und Kämmerer dafür gesorgt, dass Halle an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Heute ist die 4-spurige Allee eine quirlige Szenemeile mitten in Halle. Anwohner nennen sie kurz und knackig nur LUWU. Es gibt Kneipen, Cafés, Biergärten, vegane Bistros und Restaurants, Waschsalons, einen Buch- und Plattenladen, Tattoo-Studios.
Hier ist immer Betrieb, immer.
Die Straße steht für ihren pulsierenden Takt.
Aber seit dem Terroranschlag sei hier nichts mehr wie früher, sagen die beiden Anwohner, die unerkannt bleiben möchten.
Also ich bin da der Meinung, dass man schon näher zusammenrückt und dass man sich auch offener begegnet.
Die Ludwig-Wucherer-Straße streift das gutbürgerliche Paulusviertel, sowas wie das Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg. Der Schock der Anwohner sitzt auch deshalb tief, weil viele das Gefühl haben, es hätte auch sie selbst oder ihre eigenen Kinder treffen können. Es war doch ein ungeheures Glück, dass die Tür der Synagoge gehalten habe und dass Schulferien waren, heißt es immer wieder. Denn gerade zur Mittagszeit, also zu der Zeit, als auch der Attentäter unterwegs war, stromern normalerweise sehr viele Kids und Grundschüler durch die Ludwig-Wucherer-Straße.
Ich möchte nicht wissen, was gewesen wäre, wenn Schule wäre. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was dann gewesen wäre.
Ein Treffpunkt der Menschen in der sogenannten LUWU war lange der Kiezdöner-Imbiss am oberen Ende der Straße. Studierende, Arbeiter, Büroangestellte, Beamte sind hier ein- und ausgegangen. Doch türkische Spezialitäten gibt es hier seit 3 Wochen nicht mehr und der Laden ist geschlossen. Davor brennen hunderte Kerzen, man sieht ein Blumenmeer, weiß-rote Fahnen des Fußball-Drittligisten Hallischer FC wehen im Wind. Eine Art öffentlicher Traueraltar für den 20-jährigen Fußballfan Kevin S., den der Attentäter hier brutal erschossen hat. Viele Passanten, die vorbeikommen, halten inne, so mancher hat Tränen in den Augen. In den letzten Wochen war viel Bundesprominenz vor Ort. Am vergangenen Sonntag war auch Ronald Lauder da und hat Blumen niedergelegt, der Vorsitzende des jüdischen Weltkongresses. An Normalität sei noch lange nicht zu denken, erzählt der völlig schwarz gekleidete, aus der Türkei stammende Izet Kagac, der Dönerladenbesitzer. Ein drahtiger Mann mit strubbeligem Haar und 3-Tage-Bart.
Definitiv, es ist immer noch Gesprächsthema. Die beiden Mitarbeiter, denen geht es noch schlecht. Es wird auch immer schlechter. Ist ja auch nicht so einfach jetzt, das schnell zu verdauen.
Derzeit werden die Mitarbeiter von der Notfallseelsorge, der mobilen Opferhilfe, betreut. Auch Izet Kagac, obwohl er zur Zeit des Terroranschlags in der Türkei war, wirkt immer noch mächtig angeschlagen. Zusammen mit der Familie wohnt er seit 20 Jahren in Halle und besitzt insgesamt 4 Imbissläden. Den Laden in der Ludwig-Wucherer-Straße will er seinen beiden Mitarbeitern überschreiben, die zur Zeit des Attentats dort arbeiteten und nur mit viel Glück überlebt haben.
Ich habe mir vorgenommen, dass ich das Geschäft an den beiden Brüdern verschenke, Mitarbeiter. Und hier würde ich die ganzen Kerzen hier, was liegt, würde ich am Ende des Trauerfestes dann an den Leuten schenken und dafür eine kleine Spende nehmen. Und diese Spende würde ich dann an traumatisierte Menschen, die sowas schon mal erlebt haben, Krebskranke und an die Familie der beiden Opfer schenken.
Wenn seine Mitarbeiter aber nicht weitermachen, den Laden nicht übernehmen wollen, dann werde er den Imbiss verkaufen, erzählt Izet Kagac. Er werde sich jedenfalls nicht mehr hinter den Tresen in der Ludwig-Wucherer-Straße stellen. Das gehe nicht, das könne er nicht. Aber so traurig es ist, sagt der Besitzer noch, bei den Menschen in Halle an der Saale habe sich seit dem Terroranschlag auch etwas verändert.
Die sind freundlicher geworden, grüßen immer. Vorher war es nicht so, aber jetzt, wenn ich hier stehe und wenn man mich sieht, dann grüßt man auch. Also es ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
Im Internet hat Izet Kagac ein Manifest veröffentlicht, der Tenor, lasst euch nicht spalten. Und weiter heißt es dort, Heimat sei nicht etwas, was man besitze, das einem allein gehöre, sondern Heimat sei dort, wo wir uns mit dem Willen, etwas aufzubauen, niederlassen, eine Familie gründen, Freunde finden und uns geborgen fühlen.
Halle, 3 Wochen nach dem Terroranschlag, Christoph Richter berichtete. Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache. Allerdings ist noch völlig unklar, wohin mit dem Atommüll. Hunderttausende Tonnen radioaktiven Mülls gibt es. 10 große Schwimmbecken könnte man damit befüllen. Er lagert in unsicheren Zwischenlagern oder auf dem Gelände von Atomkraftwerken. Erdbebensicher muss ein Atomendlager sein und abgelegen. Es darf keinen Zugang zum Grundwasser geben. Der Boden muss auch noch geeignet sein. Die Suche wird länger dauern. Der Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit schätzt, dass es bis 2050 dauern wird. Zurzeit setzt die Behörde auf Bürgerbeteiligung bei der Suche nach dem Endlager, auf Infoveranstaltungen. Und am vergangenen Wochenende hat in Kassel ein Workshop mit jungen Leuten stattgefunden mit dem Titel Dein Endlager. Jennifer Stange war bei diesem Workshop mit dabei.
Samstagmorgen 9.30 Uhr im Konferenzraum eines Hotels in Kassel. Rund 40 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren unterhalten sich über die Endlagersuche. Dazu eingeladen haben die Verantwortlichen. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, die Bundesgesellschaft für Endlagerung und das nationale Begleitgremium. Gekommen sind vor allem Studierende, Leonie beispielsweise, die einen Master in Geowissenschaften macht.
Und deswegen interessiert mich natürlich der geowissenschaftliche und der geologische Hintergrund, vor allem hinter der Endlagersuche. und ob das für mich eventuell sogar eine Jobmöglichkeit wäre nach meinem Studium.
Dass es bei der Frage, wohin mit dem radioaktiven Müll aus den Atomkraftwerken, nicht nur um fachliche Aspekte geht, haben die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spätestens am Vorabend mitbekommen. Eine Handvoll Gegner des Beteiligungsverfahrens hatten sich vor dem Tagungshotel versammelt. Der Protest ist am Samstagmorgen im Plenum nochmals Thema.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, also soweit ich weiß, das ist ja jetzt keine explizite Pro-AKW-Veranstaltung. Und wir haben, diesen Müll und wir können diesen Müll jetzt nicht einfach auf dem Feld stehen lassen, sondern müssen den irgendwie wegkriegen. Warum sind die jetzt dagegen, dass... Das wäre auch eine Idee für einen Workshop.
Die meisten Teilnehmerinnen des zweitägigen Workshops verbindet zweierlei. Eine kritische Haltung gegenüber der Atomkraftnutzung und Pragmatismus angesichts der Folgeprobleme.
Da kann man jetzt nicht einfach weggucken, weil das löst sich halt nicht von alleine, das Problem.
1900 Kastoren voll hochradioaktivem Müll müssen sicher gelagert werden. Bis 2031 soll ein Standort gefunden werden. 2050 soll das Endlager dafür stehen. Ingo Bautz vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit weiß schon jetzt, niemand in Deutschland wird dieses Endlager gerne vor der eigenen Haustür haben wollen.
Die Frage der Nutzung der Kernenergie und daran anschließend die Frage der Endlagerung hat diese Gesellschaft über 40 Jahre sehr tief gespalten. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir durch eben Formen der Beteiligung dazu kommen müssen, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, um am Ende zu einem Klima zu kommen, in dem wir eine sachorientierte Entscheidung fällen können.
Veranstaltungen wie am Wochenende in Kassel sollen Akzeptanz schaffen, indem der Auswahlprozess und die Kriterien für die Standortsuche in die Öffentlichkeit getragen werden. Linda fragt sich vor allem,
welche Beteiligungsmöglichkeiten es im Verfahren für junge Menschen geben kann, weil es sind im Gesetz schon Beteiligungsformate vorgesehen, die sind aber relativ bürokratisch, nicht besonders attraktiv für junge Menschen.
Clara Tempel möchte nur ihre Kritik loswerden. Sie kommt aus dem Wendland, eine Region, die zum Zentrum der Anti-AKW-Bewegung wurde und wo seit Jahrzehnten um das Atommülllager Gorleben gestritten wird.
Also ich bin nicht hier, weil ich jetzt so viel Glauben in diesen Workshop habe, sondern eher, weil es mir wichtig ist, hier auch Kritik reinzubringen. Das Wichtigste ist für mich, dass ich das Endlagersuchverfahren für unpartizipativ und intransparent halte. Also ich komme aus dem Wendland, wo eben mal ein Endlager geplant war. Und da habe ich am eigenen Leib gespürt, wie das ist, wenn einfach aus politischen Gründen entschieden wird, dass da ein Endlager hinkommen soll, aber die Menschen vor Ort gar nicht beteiligt werden. Und ich habe das Gefühl, dieser Jugendbeteiligungsworkshop ist eher so eine PR-Strategie, um vorzugeben, dass Beteiligung stattfindet. Aber die wichtigsten Punkte, wie zum Beispiel die Kriterien für die Endlagersuche, wurden alle schon entschieden.
Das vor zwei Jahren novellierte Standortauswahlgesetz definiert die Bedingungen für ein Atommülllager, den Auswahlprozess und es steckt den Rahmen ab für Beteiligungsmöglichkeiten. Doch letztlich entscheidet der Bundestag, wo das Endlager stehen wird. Damit sind die Beteiligungsmöglichkeiten begrenzt. Das räumt auch Bautz vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit ein.
Es ist lange darüber diskutiert worden, ob es auch eine darüber hinausgehende Entscheidung der Bevölkerung geben soll. Und das hat man explizit im Verfahren nicht integriert. Und es gibt die Möglichkeit, in diesem Verfahren mitzuwirken, zu kritisieren, Stellungnahmen abzugeben. Aber es ist kein Verfahren, in dem eine Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger jenseits sozusagen der parlamentarischen Mitentscheidung über die Abgeordneten im Bundestag vorgesehen ist.
Dennoch, so Bautz, das Verfahren sei bisher beispiellos in der Bundesrepublik. So viel Transparenz habe es in noch keinem vergleichbaren Fall gegeben. Immerhin ist vorgesehen, dass Bürgerinnen und Bürger sich äußern. Wie sich das auf die Standortentscheidung auswirken wird, bleibt allerdings offen.
Deutschland auf der Suche nach einem Atommüllendlager, Jennifer Stange berichtete.
Es folgen hier gleich die Nachrichten und danach geht es weiter mit Campus und Karriere. Studierende in ganz Baden-Württemberg gehen heute auf die Straße. Sie protestieren gegen eine drohende Unterfinanzierung der Hochschulen im Bundesland. Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage auf Wiederhören und bedanke mich fürs Zuhören.